Schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut, damit wir ein bisschen die Stimmung und auch vielleicht die Beziehung zueinander fördern. Sag doch mal zu deinem Nachbarn oder zu deiner Nachbarin, du bist das Beste, was mir heute passiert ist. Das klingt auch besser, ne? Das klingt auch besser, als wenn du sagen würdest, du hast mir gerade noch gefehlt. Ich weiß nicht, wie die Kommunikation bei euch heute am Frühstückstisch war, aber unser Gott ist ein Gott, der möchte einfach in Beziehung zu uns treten. Und das Schönste in Beziehung zueinander treten ist, wenn man offen ist, wenn man sich ein wenig freuen kann, wenn man lachen kann. Und so bin ich selber gespannt, ob das Wort, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, das Wort ist, was genau für euch heute Morgen dienen soll. Ist immer eine spannende Geschichte bei Predigten. Ich versuche viel zu lesen, weil ich sage, wo spricht jetzt Gott in mein Herz? Ne? Was spricht mich jetzt an? Und dann ist es manchmal so, bing, ah ja, das ist jetzt was für die Kulmbacher. Das gebe ich Ihnen mit aufs Herz. Und so ist es diesmal auch passiert. Und zwar war eine Meldung in so einer Online-Nachricht, vor letzter Woche, glaube ich, war das gewesen, und zwar ging das da über die Heute-Show. Ich weiß nicht, habt ihr das schon mal, kennt ihr das Ding? Heute-Show, und da gibt's einen Oliver Welke, und das nennt sich Satire, ich guck's ehrlich gesagt nicht, aber es nennt sich Satire, und der versucht halt da mal ein bisschen Witze zu machen. Also, es war wohl so, dass er einen Witz formuliert hat, den ein Pflegeroboter an die Insassen eines Seniorenheims weitergeben könnte. Jetzt haltet euch fest, der Witz sollte also so heißen: Was hat 100 Beine und riecht nach Urin? Ihr lacht ja gar nicht. Was hat 100 Beine und riecht nach Urin? Und die Auflösung, die erste Reihe im Howard Carbondale Konzert. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Howard Carbondale, der ist jetzt ja auch schon 80, not amused war. Und sein Sohn war es erst recht nicht. Und er hat dann also gleich auf Instagram was dazu gesagt. Und dann ging die Diskussion also wirklich richtig los. Dieser Welke und auch ZDF scheinbar haben sich sofort gemeldet. Ja, Moment, das ist ja Satire. Und Satire darf alles. Dann hat sich dann der Sohn Howard Carbondale wieder gemeldet und hat gesagt, ja, ihr müsst da mal lesen, was Satire bedeutet. Es gibt eine sehr gute Definition vom Kurt Tucholsky, ein deutscher Schriftsteller. Und der sagt, Satire darf alles. Sie ist ein Mittel, Missstände zu kritisieren und zu übertreiben und die Wahrheit scharf zu zeigen. Aber Satire richtet sich immer nach oben. Also sie soll eigentlich die Herrschenden, die Macht ausüben, die soll sie eigentlich kritisieren und nicht nach unten. Und ich muss euch gestehen, dieser sogenannte Witz, der hat mich selber sehr persönlich getroffen. Ich gehöre jetzt auch zu der Gruppe der nicht mehr ganz so Jungen, der länger jung gebliebenen, so muss ich jetzt sagen, länger jung gebliebenen. Und ich hatte vor 2,5 Jahren einen Blasentumor. Der musste operativ beseitigt werden. Gott sei Dank, alles raus, alles gut. Aber was ich seit dieser Zeit habe, ich habe so einen Harndrang und der kommt manchmal unheimlich unvermittelt. Das ist also eine der unschönen Sachen vom Alter. Ich weiß, da wird ungern darüber gesprochen, aber wo soll man sonst drüber sprechen als in der Gemeinde Gottes? Ja, einige von euch stecken mittendrin, die anderen wird es irgendwann erwarten. Also ich kann darüber reden, weil ich damit kein Problem habe. Jedenfalls, dieser unvermittelte Harndrang, das ist für mich manchmal wirklich ein Problem. Du merkst plötzlich, und jetzt musst du sofort schauen, dass der Chlor oder was ein bisschen lust. Es gibt dann verschiedene Lösungsmöglichkeiten, egal wie. Aber darüber einen Witz zu machen, das ist unterirdisch, ganz ehrlich. Das ist wirklich unterirdisch. Und als ich, wie gesagt, das dann am Ende gelesen habe und diesen ganzen Disput zwischen diesen beiden, jetzt soll er sich wohl ja, ein bisschen so halbseitig entschuldigt haben, dachte ich, ja, was für eine Macht können denn Worte haben? Was für eine Macht können Worte haben? Ich meine, im Positiven. Denken wir mal zum Beispiel an die Wiedervereinigung, wie du oft diskutierst, dieser Schabowski, der dann diesen Zettel vorgelesen hat. Die wissen es ja bis heute noch nicht, wie das zustande kam. Also eigentlich war es ja gar nicht vorgesehen, aber der liest dann davor, die Grenzen sind auf, die können frei reisen und die Frage wann, ja, so wie ich das sehe, ab sofort. Sollte euch übrigens jemand mal fragen, tut Gott denn wirklich noch Wunder? Also die Wiedervereinigung, Geschwister, ist das größte Wunder, das meiner Meinung nach je geschehen ist. Ich kenne ein bisschen Leute, die mit dieser ganzen Geschichte mit involviert gewesen sind. Die haben gesagt, damals, es waren Kühlhäuser angemietet, weil die DDR-Führung Angst hatte, dass da ein Bürgerkrieg ausbricht und es hier viele Tote gibt. Und bei dieser Wiedervereinigung ist nicht einmal ein Schuss gefallen. Das musst du mir mal weismachen, dass es ein Mensch so machen kann. Das kann nur unser Gott. Ja, also das waren Worte, die waren fantastisch. Und es gibt natürlich auch leider ganz böse Worte, wenn ihr euch an das Dritte Reich erinnert, nicht weit von hier in Nürnberg, wo dann dieser Reichsparteitag war und dieser Mann dann gefragt hat, wollt ihr den totalen Krieg, und Hunderttausende schreien wie betobt. Ja, und ihr wisst, was draus geworden ist. Und wenn wir in die heutige Zeit es uns transportieren, ihr müsst euch überlegen, ein Präsident Putin, der hätte so viel Macht, diesen Krieg heute zu beenden. Und auch ein Präsident Trump oder wie sie alle heißen, die haben mit ihrem Wort unglaubliche Macht. Also was du mit Worten tun kannst, in der einen wie in der anderen Richtung, du kannst verletzen, du kannst Kriege entstehen lassen und du kannst was Positives tun. Und ich habe neulich eine Predigt von unserem Ingolf Elsel auch mal wieder gehört, von unserem ehemaligen Präses. Der bezieht sich dann auch ein bisschen auf diese Thematik, damit Satire und Welke, das sagt, in der Schrift steht, dass in der letzten Zeit diese Lästerer ganz hier zunehmen. Also ich bin ehrlich gesagt, ich bin sehr kritisch mit allem, was da mit Comedy und mit Satire und so weiter zu tun hat. Ich kann gern über mich lachen. Also wenn meine Kinder, meine Enkelkinder, die sind schonungslos, kann ich euch sagen. Alles, was der Opa da verkehrt machen, das decken die auf. Also da hast du keine Chance. Und wenn du beleidigt bist, dann kriegst du noch eine drauf. Ne? Also das ist wirklich die beste Schulung, um, wie soll ich Ihnen sagen, sich auch mal korrigieren zu lassen. Nee, das ist toll. Aber ich mag diese Comedy in der Beziehung nicht, weil es wird auf Kosten von Menschen, wenn Späße gemacht. Und das ist nicht unbedingt gut. Wenn es jetzt im Gegenzug vielleicht dann auch Sendungen gäbe, wo man das positiv heraussieht, wo man auch von unseren Politikern, die machen ja nicht alles verkehrt, auch von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, mal das Positive zusammensetzen würde, dann würde ich sagen, okay, das kann ich noch verstehen. Aber da werden ja oft richtig brutale, harte Dinge losgetreten. Eigentlich nur, ich bin ja der Gute. Ja, also ich, ne? So, nichts anderes kommt da dabei raus. Und die, die das machen übrigens, die verdienen auch ganz gut. Also ich möchte euch davor bewahren, dass ihr in solche Dinge da reintretet. Kritikfähigkeit ist die eine Geschichte, aber es kann auch ganz schlimm ausgehen. Interessant übrigens vielleicht, im Altertum ist ja dieses Theater empfunden worden. Habt ihr da euch mal mit beschäftigt? Wisst ihr, was im Altertum in Griechenland zum Beispiel und dann auch in Rom, was da die Themen waren in diesem Theater? Wisst ihr, über welche Gruppen am meisten hergezogen wurde? Was schätzt ihr? Gibt's einen Tipp? Ja, ganz einfach. Über die Frauen und über die Alten. Ich war geschockt. Ich hätte gedacht, das ist nicht so. Nee. Also im Altertum in Griechenland waren die Theaterstücke hauptsächlich Spott gegenüber den Alten und Spott gegenüber den Frauen. Und wisst ihr, wann sich das geändert hat? Durch den Kaiser Konstantin. Es wird ja gesagt, dass der sich bekehrt hat zum Christentum, dass der das Evangelium eingeführt hat. Und durch diese Geschichte hat sich die Sache mit den Theaterstücken verändert. Man hat es losgelassen, hat es nicht mehr gemacht, dass die Alten und die Frauen das gespött gewesen sind. Verrückt, oder? Das ist wirklich interessant. Und vielleicht auch noch ganz nebenbei, diese sofort, Moment, das ist Satire, Satire darf alles. Würdest du den Oliver Welke vielleicht mal wirklich kritisieren, dann wirst du sofort, das wäre diskriminierend. Kann passieren, dass er dich gleich anzeigen würde. Das passt nicht zusammen, oder? Ich kann die bösesten Dinge loslassen und habe auch Schild. Moment, Vorsicht, Satire. Nein. Also, mir geht's ums Wort, Geschwister. Mir geht es heute Morgen um das Wort. Und ich habe der Predigt den Titel gegeben, nur Worte, Fragezeichen. Nur Worte? Die Bibel ist das beste Beispiel für gute Worte. Sie beginnt, oder das Leben, diese Welt beginnt, lesen wir in Johannes 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Wow. Also wenn du einem Physiker versuchst zu erklären, sagt er, du bist Gaga. Wenn ich irgendwas schaffen tue, brauche ich Materie. Unser Gott nicht. Unser Gott sagt einfach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott, Geschwister, das Wort Gottes hat eine geniale Schaffenskraft. Und das ist auch wichtig für uns. Was bewirkt unser Wort? Was bewirkt mein Wort heute? Also ich hoffe nicht, dass ihr nach dem Gottesdienst, nach der Predigt nach Hause geht und sagt, oh, das hätte ich mir wirklich sparen können. Ach, da wenn ich irgendwo Motorradtreffen oder was gemacht hätte, wäre es besser gewesen. Das Wort Gottes hat eine Schaffenskraft, Geschwister. Und das muss uns bewusst sein. Das, was wir aussprechen, hat Kraft. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, dass es etwas Neues schafft, etwas Gutes schafft. Dieses Wort, ich war lange in der Volkskirche gewesen, das hat man jedes Jahr bei Fronleichnam, ist dieses Wort vorgelesen worden. Aber es hat mir keiner erklärt. Ich habe nicht gewusst, was das heißt. Ich habe gewusst, dass dann irgendwann musste es davon bimmeln und dann hat die Feuerwehr irgendwelche Salutschüsse losgelassen. Alles gut, aber was das bedeutet, wusste ich nicht. Erst als ich Jesus gefunden habe, habe ich gemerkt, ach, das ist ja Jesus. Das ist ja das Wort Gottes. Dieses Wort, Geschwister, dieses Wort hat Kraft. Und das ist so wichtig für uns auch. Wenn du mit Menschen in Kontakt trittst, ich garantiere dir, das, was am meisten bewirkt, ist das Wort Gottes. Das kann natürlich auch erst mal in einer riesen Eskalation führen, dass du manche Leute, die platzen regelrecht auf. Ja, warum? Weil es halt Kraft hat. Ist doch klar, oder? Dieses Wort Gottes hat Kraft und dafür, und deswegen gibt es übrigens auch Gemeinde, dass wir unter das Wort Gottes kommen, dass wir miteinander reden, dass wir sehen, dieses Wort bewirkt etwas. Dieses Wort Gottes hat die Kraft, das Universum entstehen zu lassen. Stellt euch mal sowas vor. Gott spricht einfach und dieses gigantische Universum entsteht. Wir waren vor 2 Monaten in Sinsheim, in diesem Technikmuseum mit unserem Buben. Da gibt es einen 3D-Film über das Hubble-Weltraumteleskop. Gigantisch. Also wenn ihr mal dort seid, müsst ihr euch angucken. Ganz sensationell gemacht. Da versuchen die das ein bisschen jetzt zu erklären mit diesen ganzen Milchstraßen und so weiter und so fort. Und dann liest du und hörst du von Millionen von Lichtjahren. Sagst, wie alt müsste ich denn werden, um überhaupt an den nächsten Stern zu geraten? Und die Bibel sagt, nur durch sein Wort. Nur durch sein Wort. Geschwister, das muss uns bewusst sein. Wir sind als Gemeinde nicht einfach so ein Taubenzüchterverein. Also nichts gegen die Taubenzüchter, versteht? Oder Radieschenzuchtverein. Gott hat uns sein Wort anvertraut. Und dieses Wort hat Kraft. Und wenn es irgendwas gibt, Geschwister, in unserer verfahrenen Welt, wenn es irgendwas gibt, was diese Welt irgendwie verändern kann, dann ist es das Wort Gottes. Die Bibel beginnt mit dem Wort Gottes. Und wenn du die Offenbarung liest, dann endet sie. Offenbarung 19. Da heißt es über Jesus, dass der Himmel geöffnet war. Und ein weißes Pferd kommt da und seine Augen sind wie Feuerflammen und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Das ist so genial, vom Anfang bis zum Ende, diese Kontinuität. Mich begeistert es. Ja? Wenn wir das nicht hätten, Geschwister, wenn diese Kräfte, die im Universum wirken, bloß mal einen halben Tag aussetzen würden. Bloß mal einen halben Tag. Wisst ihr, was dann wäre? Chaos. Alles wäre kaputt. Exakt kannst du vorberechnen, wie in 5 Jahren vielleicht der Mars steht. Weil Gott diese Kräfte kontinuierlich durchführt. Zum Glück, ne? Zum Glück müssen wir diese Welt nicht lenken. Ja? Wir sagen mal so, wir sagen mal so. Und Gottes Wort ist konstant. Ja? Und das ist ja dann oft die Herausforderung, weil es dann heißt, ja, Moment, das ist ja geschrieben vor 2000 Jahren. Das passt ja gar nicht mehr. Ne? So Themen wie gleichgeschlechtliche Ehe beispielsweise. Das hat doch überhaupt keine Gültigkeit mehr. Also ich muss euch sagen, wenn ich das hier so lese, dann hat sich Gott in seinem Wort nicht verändert. Das wird von Anfang bis zum Ende gleich bleiben. Dieses Wort hat die Kraft. Und dieses Wort ist für uns wichtig. In der Apostelgeschichte lesen wir mal von diesem Hauptmann Cornelius. Wer es der Bibel kennt, hat es vielleicht ein bisschen im Hinterkopf. Da wird der Petrus nach Joppe geschickt. Und bei denen war es ja so, die hatten Dachterrassen alle, die waren dann oben auf dem Dach, haben sie dann die Mittagszeit zugebracht und dann kriegt er eine Vision mit solchen vierfüßigen Tieren, die er essen soll und versteht es erst nicht. Und dann erklärt ihm das Gott und dann sagt er, pass auf, da kommen welche. Und in dem Moment schon klopft es unten an der Tür, klingelingeling. Und ja, wir kommen da von dem Hauptmann und du sollst da mit. So, und jetzt geschieht was ganz Eigenartiges. Dieser Hauptmann, der beschreibt uns die Bibel, wir als Kulmbacher Kranicher würden sagen, das ist ein Gude. Oder kennt ihr den Ausdruck? Das ist ein richtig Gude. Also der tut nur Gutes. Der hat als römischer Hauptmann hatte die Juden auf dem Zettel positiv. Der spendet, der tut Almosen. Also, ich würde mal sagen, der hat Tausende von Punkten schon gesammelt, oder? Nein. Dieser Mann, obwohl er nach unserem Verständnis ein Guter ist, er weiß, irgendwie gehe ich verloren. Irgendwie, ich habe Schuld in mir und wie soll das ausgehen? Und Gott sieht das Herz dieses Menschen und macht es so genial, dass er den Petrus schon vorausschickt und dann treffen die sich. Und da geht er dorthin. Und Gott hat vorher zu diesem Cornelius gesagt, da ist einer, der wird dir Worte sagen, durch die du gerettet wirst. Schwierig für uns, oder? Also ein wenig Werk hätte ich schon machen müssen, stimmt's? Vielleicht jetzt nicht unbedingt so ein Ninja-Warrior-Wettbewerb. Kennt ihr, wenn die sich hier da von Ding zu Ding hangeln, das kriegt ihr wieder hin. Also ich in was, ne, müsst ihr doch unternehmen, einen Halbmarathon laufen vielleicht oder so. Nein. Gott sagt zu dem, du hör dir das an, was der da sagt. Der hat Worte ewigen Lebens. Merken wir was, Geschwister? Auf der einen Seite ist es so genial einfach. Ja, wenn du heute irgendwas beantragst, ich weiß noch, wie ich meinen Rentenantrag gestellt habe. Also nee, das war ja der Wahnsinn. Jetzt kriege ich 539 Euro. Also das, ich will ja nur das anrechnen, was ich für Zeit gebraucht habe, um den Rentenantrag zu stellen. Und nochmal Rückfrage und wieder E-Mail und ein direkter Anruf. Dann habe ich versucht, die Person direkt anzurufen. Habe ich gesagt, eine Stunde. Ich garantiere euch. Wirklich eine Stunde klingeln lassen und dann ist er endlich ran. Stellt euch immer vor, Geschwister, unser geistliches Leben, unsere geistliche Errettung wäre wie die Rentenversicherung. Ja, da wird Gott in der goldenen Stadt stehen und sagen, wo sind sie denn? Wo laufen sie denn? Und dann käme vielleicht einer von den Aposteln und sagt, Gott, wir haben es verkehrt gemacht. Wir haben die deutsche Verwaltung dazwischen geschaltet. Ja, macht auch manches Gutes. Also deutsche Verwaltung ist auch in vielen Dingen gut, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Gott ist so genial. Der sagt, der wird die Worte sagen, durch die du gerettet wirst. Und ich glaube, jeder von uns, der Bekehrung erlebt hat, der weiß, wie das ist. Da spricht dich irgendwas an. Ich habe euch ja hin und wieder erzählt von dem Bruder da aus dem Allgäu, der dann zu mir gesagt hat, du musst zum Glauben kommen, du musst zum Glauben kommen. Der hat mich so genervt. Im Nachhinein muss ich sagen, das waren Worte, durch die ich gerettet wurde. Weil er mich eben so genervt hat. Weil ich dadurch ins Nachdenken gekommen bin. Das ist eure Kraft, Geschwister. Das kann sein, dass du mit jemandem morgen in deiner Arbeitsstelle vielleicht bloß zwei Worte sprichst. Und in 30 Jahren, in 40 Jahren, in 50 Jahren, wenn Jesus wiederkommt, triffst du diese Person in der Ewigkeit. Du hier? Ja, du hast doch damals das und das gesagt. Oder, was war denn das jetzt so genau? Deswegen gibt's Gemeindegeschwister. Gott ist so genial. Ja, Gott sagt du, ich trau dir das zu. Ich vertraue dir das an. Martin, ich vertraue dir an, dass du nicht bloß Gitarre super spielst, sondern dass du beim oder neben und nach dem Gitarre spielen Worte jemandem sagst, durch die er gerettet wird. Hören. Hören und richtiges Handeln. Das ist Gottes Prinzip. Gott sagt, und wir sollen hören. Ne? Und ich weiß nicht, wie es euch manchmal geht. Also Mama hat mir schon wirklich auf den Ohren. Soll ja bei Kindern oft, also bei meinem 15-Jährigen, fast 16-Jährigen, ist das ganz stark verbreitet. Bis der das Hören umsetzt in das Vielleicht. Aber ich tröste euch, es ist bei uns auch nicht sehr viel anders. Selbst bei einem 71-Jährigen, fragt mal meine Frau, zum Glück ist er nicht da, die wird euch das auch sagen, das sagst du dann was und das sagst du dann was und bis der da hört. Ja, das hat mir jemand gesagt, dieser Weg vom Kopf ins Herz, das ist die längste Entfernung, die es in der Galaxie gibt. Ja? Und wenn dann auch natürlich das Ohr zu ist, ja, wenn da zu viel Ohrschmalz drin ist vielleicht oder Kopfhörer drauf oder wie auch immer. Also es muss vom Hören ins Herz gehen. Und weißt du, das Interessante ist, Gott arbeitet über das Medium Sprechen und Hören. Und heute ist das Medium Bild, Bild, Bild. Lies deine Offenbarung. Die hat es vor 2000 Jahren vorausgesagt, dass da das Bild, das wird so, so genial sein, so gigantisch. Und der Antichrist wird ein Bild haben und die Menschen werden dieses Bild anbeten. Das Bild ist heute überall. Wenn du dein Handy aufmachen tust, dein Wischkästler, oder wie, alles egal. Das Bild, alles läuft über das Bild. Und ich bin immer erstaunt, wie viele Menschen sich Zeit nehmen, um noch besser auszuschauen und noch eine OP und noch Pülferchen oder irgendwas in der Art. Diese Zeit, die ist so massiv auf die Show ausgerichtet. Das muss so perfekt sein. Und dann ist Gott. Und Gott sagt, du, ich will ja nicht einmal, dass du dir ein Bild von mir machst. Ich will ja gar nicht, dass du weißt, wie ich ausschaue. War ja eh problematisch, wenn ihr euch die Gemälde im Mittelalter angucken tut. Ja, da war Jesus immer ein Weiser. Obwohl er doch Jude gewesen ist. Also, wenn dann heute Leute auf die Idee kommen und sagen, eigentlich ist das rassistisch, das kann ich gut verstehen. Ja, unser ganzes Evangelium haben wir immer so, als wenn das alles Weiser gewesen wären. Und die Apostel sagen, sind Weise. Deswegen wollte ja Gott ja gar nicht, dass wir wissen, wie der ausschaut. Ich finde das genial. Gott sagt, mein Medium ist das Hören. Warum? Ganz einfach. Wenn heute in einer Megachurch, Geschwister, der Strom ausfällt und die Beleuchtungsanlage und vielleicht sogar noch der, was ist das Ding da, Nebelmaschine, dann sind sie aufgeschmissen. Ehrlich. Dann sind sie aufgeschmissen. Und manchmal denke ich, ey, wir sind so technisch überorientiert. Ist alles vielleicht schön und gut. Aber was machen wir, wenn das mal ausfällt? Jetzt ist in Russland Nationalfeiertag. Das ganze Internet ist abgeschaltet. Es kann keiner mit dem anderen telefonieren. Es kann keiner auf Google oder sich irgendwas angucken. Du kannst nicht anders kommunizieren, als wenn ich mit dir rede. Entweder du bist da oder nicht da. Sonst funktioniert es nicht. Ich finde, Gott ist genial. Gott nimmt einen ganz einfachen Weg. Und wenn du die Zeit heute betrachtest, es geht alles Richtung Bild und es geht alles auf Vereinsamung. Man möchte über die sozialen Medien praktisch nur elektronisch sich miteinander connecten. Mag sein, dass es vielleicht Sinn hat in mancher Richtung, aber den eigentlichen Weg ist es nicht. Gott möchte so einfach wie möglich über das Wort kommen. Gott möchte über das Wort mit uns reden. Und deswegen, Geschwister, ich bin ja Mensch, der gerne Studien liest und sich ein bisschen kümmert, wie könnte die Zukunft ausschauen, was für Entwicklungen stehen da. Deswegen sehe ich diese heutige Zeit ganz besonders skeptisch. Ich habe jetzt was für euch, junge Leute. Also ich hoffe, ihr kriegt es unter die Füße. Ich habe etwas gelesen von einer Rechtsprofessorin. Sie heißt Sümrüt Gülbay Peyşart. Ist also eine Tochter von türkischen Einwanderern, Rechtsprofessorin, und sie hat eine Debatte über Defizite von Studierenden ausgelöst. Eine Debatte über Defizite bei Studierenden. Und das hat sie veröffentlicht und dann schreibt sie: Es mangelt jungen Leuten an Bildung, Intelligenz, Disziplin und Durchhaltevermögen. Oh, oh. Müsst ihr selber überprüfen, ob euch das trifft. Hart, oder? Hart. Und am Anfang war natürlich ein riesen Aufschrei, aber dann plötzlich hat sie ganz viel Zustimmung gekriegt, ganz viel Zuspruch von anderen Professoren, von anderen Leuten. Und haben ihr dann geschrieben, der eine hat gesagt, ja, die Studierenden, die wissen nicht immer, wie wir wahrnehmen und erklären, schreibt in dem Wahrnehmen ohne H und erklären mit H. Und einer hat bei so einem Professor gemeckert, wir mussten ein ganzes Buch lesen. Wow. Wir mussten ein ganzes Buch lesen. Was machen wir jetzt damit? Einer hat ihr geschrieben, Medizinstudenten, die haben sich geweigert, Muskelgruppen auswendig zu lesen. Ich weiß nicht, wer für euch in der Medizin tätig ist. Also ich würde mal sagen, es wäre essentiell, schon zu wissen, wie das Ding da heißt, oder? Wenn du in der Gärtnerei gehst, willst du ja wissen, wie die Primel da heißt. Also sie haben sich geweigert und sie sind bis zum Präsidenten der Universität vorgedrungen und haben sich beschwert, diese Aufgabe, also Muskelgruppen auswendig lernen, diskriminiere jene, die schlechter auswendig lernen könnten. Und dann schreibt die Frau drunter, überall Opfer. Bitte verstehe mich nicht falsch. Mir geht es nicht da jetzt echt eine Jugendgruppe oder was zu diskriminieren, sondern ich mache mir Gedanken, weil ich sage, ich habe selber 5 Kinder, 9 Enkelkinder. Das ist meine Generation. Das ist hoffentlich auch meine Altersversorgung und meine Rentenversorgung. Ne? Der eine ist ganz gut drauf, der könnte Landwirt werden. Puh, sieht gut aus. Ja? Und deswegen, also eins weiß ich, Geschwister. Helmut, mit denen darfst du es dir nicht verkacken. Ja? Die brauchst du noch. Euch brauchen eure Eltern auch noch und die Gemeinde und so weiter und so fort. Also ich mache das nicht, um da irgendjemand, schau dir die an, sondern ich sage, wir haben eine Entwicklung und es betrifft hauptsächlich die Führungsebene der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Das sind die Menschen, die uns in Zukunft mehr oder weniger sagen, wo es lang geht. Also wenn wir den Pflegeroboter dann haben, ne, der hoffentlich nicht diesen dummen Ditz macht, sind das die Menschen, die bestimmen, wie es weitergeht. Sie schreibt, woran es in Deutschland generell hapert, das ist eine seltsame Kritikkultur. Keiner will mehr etwas hören, was nicht der eigenen Meinung entspricht. Aha, sind wir schon wieder bei den Worten. Einsicht ist ein rares Gut. Wir entfernen uns immer mehr vom Leistungsbegriff. Jede Forderung dahingehend wird als Zumutung angesehen. Noch etwas wird deutlich, auch wenn man keine Ahnung hat und sich nicht informiert, redet man mit und urteilt. Und einer zum Beispiel, der hat bei Amazon eine Rezension über ein Buch geschrieben, also praktisch eine Beurteilung dieses Buches, und hat es gar nicht gelesen. Und dann hat man ihn darauf angesprochen, ich muss das Buch nicht lesen, also quasi, ich kann doch aus dem Bauch heraus sagen, das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Boah. Ja. Sie hat natürlich dann über die sozialen Medien, hat sie natürlich ganz schön Druck gekriegt, da schreibt sie, der schlimmste Vorwurf war, meine Art von Leistungsdruck und Abforderung, halte ich jetzt fest, wäre der psychologische Boden, auf dem sich der Nationalsozialismus entwickelt hätte. Hart, hart. Ich, Tochter eingewanderter Türken, bin also eine Gefahr für die Demokratie, weil ich junge Menschen kritisiere, die kostenlos jahrelang studieren können und trotzdem nichts liefern. Das ist absurd. Ja, und dann könnt ihr euch noch einiges erzählen, dann kommt sie noch mal zu einer ganz wichtigen Sache. Die meisten Diskussionen der vergangenen 12 Monate hatten einen ähnlichen Verlauf. Erstens, ich, also die Frau Gümitter, beschäftige mich nicht ausreichend mit den Gründen, warum die junge Generation so tickt, wie sie tickt. Und jetzt kommt der Hammer. Und zweitens, wenn wir an der Macht sind, wird alles anders. Und da sage ich Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und das sage ich gerade euch, da müsst ihr wirklich dagegen wirken. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Wenn wir an der Macht sind, wird alles anders. Ich kenne eine ganze Menge ältere Menschen, die sagen, ja, wer sagt uns, dass in 10, 15 Jahren nicht eine Regierung kommt, die alles dran setzen wird, um uns Alten das Geld abzunehmen. Ja? Man, das wissen sie ja, die Politiker wissen ja, dass auf den Sparkonten in Deutschland was nicht 4 Billionen oder 5 Billionen, also dagegen ist die 1 Billion Schulden. Kokolores. Geht mir nicht darum, euch da irgendwo Angst oder was zu machen. Aber mir sagt es, Geschwister, das Wort Gottes ist notwendiger denn je. Das Wort Gottes ist notwendiger denn je und das Wort Gottes wird wohl in der heutigen Zeit, gerade bei vielen jungen Menschen, mehr abgelehnt, als es je vorher war. Da fehlt anscheinend wirklich diese Kritikfähigkeit. Es beginnt mit dem Lesen des Wortes Gottes. Und die Bibel, Geschwister, die ist schonungslos. Jakobus 3, siehe auch die Schiffe. So groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will. So ist auch die Zunge. Ein kleines Glied. Und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer. Welch großen Wald zündet es an? Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, Reptilien, Meerestiere wird bezwungen, ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Das müssen wir uns alle für immer wieder vor Augen halten, Geschwister. Die Bibel hat keine gute Meinung von unserer Zunge. Ja? Und ich habe das Gefühl, es ist in keiner Generation so viel gequatscht worden wie heute. Was da alles geredet wird. Ja? Bei uns haben sie immer früher gesagt, wie kann ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich rede. Ein paar so Leute, ne? Die reden immer zu. Wisst ihr, dass der Mensch, zumindest in Deutschland, am Tag durchschnittlich 13.700 Worte spricht. Ja? Ich kenne einige, die sind früh um 7 schon durch. Ohne Garantie. Ja? Und da müssen wir wirklich gucken. Wir müssen gucken, was sprechen wir? Und ich glaube, dass die Menschen darauf warten, dass es andere Menschen gibt, die das richtig machen. Die mit dieser Zunge, mit ihren Worten richtig umgehen. Schau, unsere Regierung, ich glaube, sie bemühen sich wirklich. Aber weißt du, was mir bei ihnen am allermeisten fehlt? Sie sagen den Leuten nicht die Wahrheit. Wir haben wirklich eine schwierige Situation. Ob das arbeitsmäßig ist, ob das Finanzen sind, ob das die Weltkriegslage ist oder wie auch immer. Es wird immer irgendwie beschwichtigt. Klar, sobald du einen Vorschlag bringst, schreit sofort einer auf. Also ich nicht. Ne? Kennt ihr das St. Florians-Prinzip? Habt ihr schon mal davon gehört? Heiliger St. Florian, verschone mich, zünd andere an. Ja? Das ist so nach dem Motto, also nicht bei mir, aber woanders. Das ist so die Denkweise. Die Menschen wollen die Wahrheit haben. Und die Wahrheit für uns als Christen, die allererste Wahrheit ist, ohne Jesus gehe ich verloren. Egal, ob es dann noch das schaffst, auf die Malediven zu kommen, bevor der Wasserspiegel zu sehr steigt. Ob es noch schaffst, da Kreuzfahrt zu machen, bevor jetzt auf jedem Kreuzfahrtschiff irgendwie eine Epidemie ausbricht. Alles schön, ich gönne ich dir von ganzem Herzen. Aber die Wahrheit ist, Geschwister, ohne Jesus gehen wir verloren. Und ohne Jesus gehen ganz, 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 ganz viele Menschen verloren. Das kann innerhalb von ein paar Sekunden sein. Der geht aus der Tür raus, fährt ein Auto vorbei, batsch, ist es passiert. Und deswegen ist das Wort Gottes so wichtig, dass wir es in uns tragen und auch entsprechend weitergeben. Die Bibel spricht hier vom tödlichen Gift. Das tödliche Gift fällt uns sofort Schlange ein. Ne? Wisst ihr übrigens, dass Schlangen keine äußeren Ohren haben. Die reagieren auf Vibration. Und mit der Zunge ertasten sie. Das passt genau in die Zeit. Vibrations, ne? Good Vibrations, kennst du das? Gefühle. Die Schlangen reagieren praktisch auf Gefühle. Aber Ohren haben sie keine, sie wollen gar nicht hören. Das finde ich so genial, so dieses Bild. Eine Schlange, die kann gar nicht hören, die will gar nicht hören. Die will nur auf Gefühle reagieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Schlangen nicht in unser Leben lassen. Und dass wir uns hüten, dass sie irgendwie Raum bei uns gewinnt. Gerade für uns lebendige Christen. Gott hat einen Plan, Geschwister. Gott hat einen Plan. Matthäus 5, da spricht Jesus zu seinen Jüngern. Die sogenannte Bergpredigt. Ich finde sie genial, weil Gott uns nicht einfach so zurücklässt, sondern er gibt uns Anweisungen. Und dann sagt er zum Beispiel in Vers 37, es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Das heißt, dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein. Ehrlich, wie sieht unser Tagesablauf manchmal aus? Was schon, ne? Und eigentlich, ne, das Wort eigentlich ist ein Traum. Eigentlich. Es ist herausfordernd. Es ist herausfordernd, aber irgendwie auch super, dass die Menschen sich nach der Wahrheit sehnen. Ich habe mal vor 4-5 Jahren, habe ich mal einen Bericht gelesen, den Dieter Bohlen kennt ihr, glaube ich, alle, ne? Deutschland sucht den Superstar. Und dann hat es geheißen, 50% aller jungen Leute wünschten sich einen Papa wie den Dieter Bohlen. Da dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Entschuldigt, wenn ich dieses Wort jetzt sage, aber diesen Kotzbrocken, nein. Wisst ihr, was der Grund war? Ja, der sagt die Wahrheit. Der sagt mir schonungslos, was Sache ist. Und das sagen meine Eltern nicht, und der Lehrer sagt es nicht, und der Chef sagt es nicht, und der sagt es nicht. Interessant, oder? Die Menschen wollen die Wahrheit hören. Selbst von so einem wie dem. Euer Ja sei ein Ja, sagt die Bibel. Euer Nein sei ein Nein. Nimm's mit in die Woche. Überleg dir, wo vielleicht mal so Sachen anstehen, und dann sagst du einfach, nee, komm nicht in Frage. Mach ich nicht. Ich bin am Bau. Am Bau ist eine sehr direkte Sprache. Das liebe ich. Und die kommt an. Immer noch. Was, als junger Ingenieur, erste Baustelle, sind sie gleich gekommen. Also nach dem Motto, den lassen wir jetzt einmal hochkommen. Na, so in einem Ingenieurbüro ist doch schön, oder? Da macht man früher ein wenig Sektfrühstück. Nachmittag gibt's ein wenig langen Kaffee, ne? So war überall die Ohren offen. Dann habe ich zu dem Bauleiter gesagt, weißt du was? Hättest du was Gescheites gelernt, ging's dir genauso. Und die Sache war erledigt. Es waren nicht die Bösen. Wir sind heute noch befreundet. Aber das war ein klärendes Wort. Direkt. Die Bibel sagt, euer Ja sei ein Ja. Und wir kennen heute überall eigentlich Geschwätz. Vielleicht habt ihr mal von diesem Zitat gehört. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Wisst ihr, wem das zugeschrieben wird? Adenauer, ja. Ist aber nur die halbe Wahrheit. Das ganze Zitat heißt, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nichts hindert mich, weiser oder klüger zu werden. Auf Deutsch gesagt, das, wenn ich das gestern falsch gesagt habe, dann kann ich das ändern, weil ich dadurch weiser und klüger wäre. Das hast du auch nicht gewusst, oder? Das ist genauso unfair. Dieses Zitat wird immer wieder, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, typisch Politiker, Schachtel zu. Aber der, unser erster Bundeskanzler, der hat gesagt, nee, ich darf das ruhig ändern, wenn was Besseres dabei rauskommt. Also das darfst du sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern oder vorgestern, wenn ich weiser und klüger dadurch werde. Herr Paulus schreibt aus dem Gefängnis an die Kolosser, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen. Das war immer sein Gebet, dass die eine Tür geöffnet wird für das Wort. Geschwister, wenn ihr als kleine Gemeinde in Kulmbach eine geöffnete Tür bekommt, dieses Wort so zu verkünden, dass Leute wirklich durch das Hören auf ihre Knie gehen und ihre Sünde bekennen, wow, mehr brauchst du nicht. Da brauchst du keine neuen LEDs, du brauchst keine Klimaanlage, alles gut. Das Wort, Geschwister, das Wort ist das Entscheidende. Und das Wort muss ich auch lesen, weil sonst kann ich es nicht weitergeben. Wie die eine da geschrieben hat, was, ein ganzes Buch soll ich lesen? Ja, hallo, ich, wie ich mich bekehrt habe, ich konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Ich habe am Nachmittag mal das ganze Johannesevangelium durchgelesen. Und ich habe es immer wieder gelesen, dass ich es nach Möglichkeit auswendig könnte. Wir müssen das Wort kennen, damit wir es weitergeben. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Salz in der Suppe kann man natürlich ja, im Moment, das ist ja nur ein Teil. Salz ist Würze, also ich möchte kein Hähnchen und kein Steak ohne Salz essen. Wir haben mal als Jugendliche, kampiert, da haben wir uns im Supermarkt Hähnler gekauft und haben sie gegrillt, aber Salz haben wir vergessen. Schrecklich. Das war Strafe. Ehrlich, das war Strafe. Also Salz in vernünftigem Maße würzt, aber das ist nicht die einzige Wirkung des Salzes. Salzes hat auch eine konservierende Wirkung. Bügelfleisch zum Beispiel, ne? Oder diese Bügelfisch. Seeleute können nie solche langen Fahrten machen oder hätten nie lange Fahrten machen können, wenn sie das nicht in Salz eingebettet hätten. Also Salz hat eine konservierende Wirkung. Die Gemeinde hat eine konservierende Wirkung. Ihr seid praktisch eine Konserve für das Wort Gottes. Ja, und heute wird ja viel über Konserven gesprochen, dass man sich da an Vorrat anlegen soll. Also passt genau in die Richtung. Und noch was. Salz hat heilende Wirkung. Kochsalz in der Medizin. Wenn mit Blut nichts mehr funktioniert, mit Kochsalzlösung geht's. Ich bin kein Mediziner, aber so viel weiß ich. Also das Salz ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und Gott sagt, euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ja. Und dann noch eine Sache, die müssen wir uns natürlich auch merken. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt. Heftig. Deswegen sollte man vielleicht, wenn es geht, möglichst wenig reden. Ja? Viele Leute, die kennen mich und sind der Meinung, ich quatsch den ganzen Tag. Fragen wir mal Frau. Die muss man manchmal zu Hause, wie heißt es immer, das aus der Nase rausbobeln. Sag halt jetzt endlich was. Ich bin eigentlich ein Mensch, der nach Möglichkeit wenig redet. Wenn ich einmal in Redefluss komme, dann bin ich kaum zu bremsen, das ist richtig. Aber generell, Geschwister, man muss nicht alles tausendmal erklären. Manchmal genügt einfach kurze Beschreibung. Die Menschen werden Rechenschaft ablegen müssen für jedes unnütze Wort. Und da sind wir wieder bei dem Anfang mit der Satire und diesen Comedies und so weiter und so fort. Und ich sage euch auch, ich mache mir ziemliche Gedanken über den Peter Hane. Kennt unseren Bruder. Ja? War heute Sprecher viele, viele Jahre. Ist in Bobengrün immer Evangelist und so. Du musst doch mal seine Sachen so anhören, seine Kommentare. Boah. Ich denke, Peter, da bist du, glaube ich, ein wenig abgedriftet. Auch du wirst mal vor Gott stehen. Und wir müssen Rechenschaft ablegen für jedes unnütze Wort. Also, es wäre gut, wenn wir das überlegen würden, ob wir es rauslassen. Ja. Und dann hat Gott noch etwas vorgesehen, dass es Leiter gibt in einer Gemeinde. Aufseher, Bischöfe. Und da heißt es, er soll gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Gemeinde braucht Leiter, Geschwister. Gott hat hohe Ansprüche gestellt, das ist richtig. Aber immer mit der Absicht, es sollen Menschen gelehrt werden. Und es ist eine hohe Verantwortung, ja, aber es ist auch was ganz, ganz Tolles, Menschen am Wort dienen zu dürfen und sich dann auch korrigieren zu lassen. Wenn einer sagt, du, das habe ich jetzt nicht verstanden oder das ging ein bisschen daneben. Wir wollen ja weiterkommen, wir wollen ja lernen. Also ich möchte euch auch ermutigen, wenn da was in deinem Herzen ist, dass du sagst, ja, ich könnte mir vorstellen, mal in Zukunft vielleicht ein Diakon zu sein, vielleicht auch ein Ältester zu werden, einen Bereich zu leiten. Wir brauchen das. Und dabei ist es wichtig, dass du mit dem Wort klarkommst. Dieses Wort, das soll in deinem Herzen drin sein. Du sollst Menschen dadurch dienen. So, jetzt komme ich langsam zum Schluss. Heute ist ja Muttertag. Und ich habe eine Biografie gefunden. Da ist eine ganz bekannte Person. Ihr könnt noch erraten, wer das ist. Einen ganz besonderen Platz nimmt aber meine Mutter ein, die kurz nach Erscheinen dieses Buches an Krebs starb. Sie hat in den vergangenen Jahren, 10 Jahren, all das getan, was ihr am Herzen lag. Sie reiste. Sie schloss Freundschaften mit Menschen aus allen Schichten. Sie schrieb Berichte, las Romane, ging ihren Kindern auf die Nerven, träumte von Enkelkindern. Wir sahen uns oft, hatten eine gute Beziehung. Sie las das Manuskript dieses Buches, korrigierte mich, wenn ich etwas falsch verstanden hatte, äußerte sich nicht zu meinen Beschreibungen ihrer Person, war aber sofort bereit, die weniger schmeichelhaften Facetten im Charakter meines Vaters zu verteidigen oder zu erklären. Sie trug ihre Krankheit mit Würde und Heiterkeit und half meiner Schwester und mir weiterzuleben, trotz unserer Ängste, unseres Nicht-Wahrhaben-Wollens, unseres persönlichen oder plötzlichen Schmerzes. Vielleicht, denke ich manchmal, hätte ich ein anderes Buch geschrieben, wenn ich gewusst hätte, dass ihre Krankheit nicht besiegen würde. Weniger eine Auseinandersetzung mit dem abwesenden Vater, eher ein Loblied auf die Mutter, die in meinem Leben die einzige Konstante war. In meinen Töchtern sehe ich sie jeden Tag. Ihre Freude, ihre Fähigkeit zu staunen. Ich will gar nicht versuchen zu beschreiben, wie sehr ich ihren Tod noch immer bedauere. Sie war der freundlichste, großzügigste Mensch, dem ich je begegnet bin. Ich verdanke ihr das Gute in mir. Wer könnte das gewesen sein? Dein Tipp? Es war Barack Obama. Meine Kinder haben mir das Buch auf Weihnachten geschenkt. Ehemaliger amerikanischer Präsident, er spricht da vor seiner Mutter. Und das, was er beschreibt, Geschwister, das kommt ja nur daher, dass die Worte, die sie ihm weitergegeben hat, gute Worte gewesen sind. Also ich danke euch Müttern heute Morgen, den geistlichen und den leiblichen Müttern, ich danke euch von ganzem Herzen, euch Vätern natürlich auch, ja, aber hauptsächlich den Müttern. Weil ihr seid Multiplikatoren, ihr seid die, die dieses Wort weitergeben. Und es gibt doch nichts Schöneres, oder? Wenn ein Kind irgendwann über die Mama oder über die Oma sowas sagt. Du bist es gut in meinem Leben gewesen. Ohne dich hätte ich das alles nicht. Ja. Komm zum Schluss. Habe ich noch 2 Bibelstellen mitgebracht. Der David, König David, ist sich bewusst, was das Wort ausrichten kann. Und er sagt im Psalm 141, Vers 3, Herr, stelle eine Wache an meinen Mund, bewahre die Tür meiner Lippen. Bet es, bet einfach da oft drüber. Gerade in Situationen, wo du vielleicht schwierig Gespräche hast, dich irgendwo äußern musst. Herr, stell eine Wache an meinen Mund. Und ihr wisst ganz genau, wenn da Konflikt auftreten, in der Familie, in der Ehe, da gibt ein Wort das andere. Und dann werden Erklärungsversuche gemacht. Dann wird eine Klärungssitzung einberufen und nach der Klärungssitzung in der Regel ist das Ganze noch schlimmer wie davor. Ja. Hätten wir vielleicht ganz am Anfang gesagt, Herr, stell eine Wache an meinen Mund. Dass ich halt die Klappe halte. Dass ich halt nichts sage. Und ich mache da also als älter werdender Mensch wirklich Erfahrungen, wo ich sage, Helmut, halt jetzt die Klappe. Und ich sage euch, was am nächsten Tag sieht es in der Regel ganz anders aus. Das sieht ganz anders aus. Plötzlich beurteilst du Menschen ganz anders. Und der Zorn ist plötzlich weg. Soll ja sowieso nicht unser Zorn soll ja enden, bevor die Sonne untergeht. Also, betet. Und dann noch eine wundervolle Verheißung an die Gemeinde, Offenbarung 3. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist eine von zwei großartigen Zeugnissen, das Gott einer Gemeinde gibt. Ihr habt da kleine Kraft, ja. Aber diese beiden Dinge, du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleumdet. Das ist eure Aufgabe. Und ihr werdet ernten, Geschwister. Ich garantiere euch das. Ihr werdet ernten zu einer Zeit, wo es vielleicht nicht für möglich haltet. Weil ich glaube, dass die Menschen irgendwie genug von diesem ganzen Gerede, von diesem ganzen Gedöns haben. Sie möchten die Wahrheit hören. Und die Wahrheit ist das Wort Gottes. So einfach ist es. Seid gesegnet. Amen.